herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns mal dem Thema Videocodex ein bisschen widmen auf einer hohen Flugebene erstmal. Aber zunächst möchte ich natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein.
Ja, schön mit dir auch mal über das Thema Codex sprechen zu können.
So ist es, ja. Wir haben uns natürlich vorher ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir heute ein bisschen reden wollen. Und da sollten wir doch gleich mal anfangen. Stefan, woher haben wir als Solectrix denn da überhaupt ein gewisses Know-how bekommen?
Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, ne? Weil ich glaube, in jeder Folge erzählen wir über die alten Geschichten von Ari. Ne? Aber es geht halt einfach viel auf die Zusammenarbeit mit Ihnen zurück. Mhm. Ne? Eben auch, was das Thema Codex angeht. Und zwar, wenn man da wirklich die Zeit zurückschraubt, war es da eben so, dass die Firma Ari nicht nur auf uns zukam, ja, eine Kinokamera zu entwickeln, die Bildverarbeitung zu entwickeln, sondern auch eben ganz spezielle Codex, die eben in der Industrie in den Kameras eingesetzt werden, letztendlich vom Scratch weg zu entwickeln. Und ja, das war natürlich für uns ganz spannend, ne, weil es da tatsächlich nicht darum ging, irgendwelche fertigen Blöcke in irgendwelchen SoCs zu verwenden, ne, sondern ganz speziell sich mit dedizierten Kompressionsverfahren auseinanderzusetzen, vom Scratch weg zu überlegen, wie dimensioniert man die, was macht man da, wie muss man es machen und dann natürlich implementieren, testen und so weiter. Und das, da haben wir schon viel gelernt letztendlich, was so Kompression, was so Videocodex angeht.
Und in dieser Zusammenarbeit waren das dann quasi standardisierte Codex, die dann hier verwendet wurden oder natürlich, weil das Umfeld ein sehr spezielles ist. Gab es da irgendwelche Besonderheiten?
Ja, also standardisiert schon, aber es ist quasi nicht die, die man jetzt so typischerweise kennt. Ne? Man spricht in dem Bereich von Intermediate Codex. Das ist quasi eine spezielle Form von Codex, die besonders gern in Schnittsystemen von den renommierten Herstellern auch verwendet wird, ne? Wo es eine Balance gibt zwischen den Themen, wie aufwendig diese Verarbeitung sein muss, welche Performance man quasi zur Verfügung stellen muss, trotzdem wie viel Qualität erhalten bleibt. Und an der Stelle spricht man dann eben, das sind spezielle Intra-Frame-basierte Codex für diesen Bereich. Und da haben wir eben zwei Varianten auch direkt auf der Kamera entwickelt. Und ja, aber wie schon gesagt, das ist sehr speziell, ne? Es ist schon gänzlich anders zu vielleicht den prominenten Vertretern wie JPEG, wie H264, wie JPEG 2000 und so weiter.
Du hast jetzt einen Begriff genannt, den wir vielleicht noch klären sollten. Nur, das ist gemeint, das ist ein Intraframe-basierter Codec. Was ist denn Intraframe und was ist der Unterschied zwischen Intra- und Interframe?
Genau, also wenn man sich mal so ein Einzelbild anschaut, ne, auch im Bereich der Fotografie, und man will dieses Bild komprimieren, dann komprimiert man dieses eine Bild. Also man bewegt sich innerhalb dieses einen Bildes, also spricht man von Intraframe. Ein typischer Vertreter ist zum Beispiel JPEG, oder ich mache ein Bild, mache ein JPEG draus, dieses eine Bild ist komprimiert und gut ist. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, ein Video ist ja erstmal nichts anderes wie eine Aneinanderreihung von einzelnen Bildern. Also könnte ich natürlich einfach auch sagen, ja, dann reihe ich quasi eine Reihe von JPEG-Bildern hintereinander, muss dann quasi auf der anderen Seite wieder entpacken und habe dann auch wieder meinen Original-Videostrom. Da spricht man aber von Intra-Frame-Codierung, also quasi Codierung, die innerhalb eines Frames bleibt. Und moderne Verfahren wie jetzt H264, H265, die nutzen dann natürlich auch die Gleichheit zwischen aufeinanderfolgenden Bildern. Ne? Das wird natürlich relativ schnell komplex, weil ich vielleicht auch eine Bewegungsschätzung mit reinnehmen muss und solche Themen. Aber wenn ich es mache, dann kann man sich überlegen, ne? Zum Beispiel, ich komprimiere nur alle 5 Frames wirklich mal so ein Komplettbild. Und die Bilder, die dazwischen sind, behandle ich eher so als Differenzbild, ne? So nach dem Motto, ja, was ist denn eigentlich in dem darauffolgenden und darauffolgenden Bild für eine Differenz da, ne? Im besten Fall ist es ein Standbild, dann kann ich es fast auf null runter komprimieren. Und ansonsten nehme ich halt dann eben gibt es unterschiedliche Ansätze, ne, aber eher die Differenzinformation und versucht damit was zu machen. Und dann spricht man eben von Interframe-Komprimierung, weil ich natürlich da die Information zwischen mehreren Frames nutze und quasi oftmals auch die Tatsache, dass da meist nicht allzu viel Information dazukommt, ne, weil Videokompression ist ja erstmal eine ganz normale Kompression. Es geht ja darum, den Bildinhalt, die Information eigentlich zu schrumpfen, zu komprimieren, ohne wirklich wesentliche Informationen irgendwie zu verlieren. Mhm. Und das kann ich da halt unterschiedlich machen.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann kann man Intraframe quasi pro Frame encodieren und Interframe braucht aber mehrere Frames. Also das würde ja bedeuten, dass ich bei Interframe irgendwie mir eine höhere Latenz dann am Ende vom Tag auch einkaufe.
Es gibt immer unterschiedliche, ja, Use Cases ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sag mal Szenarien, wo das eine besser passt und oder das andere besser passt. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, wenn ich so eine Interframe-Codierung mache und mehrere Frames brauche, um quasi abzuschätzen, wie stark ich ein Videobild komprimieren kann oder was ich da am besten mache, kann ich das natürlich immer noch auf Latenz zum Beispiel optimieren. Mhm. Es kann natürlich aber schon relativ schnell sein, das kann man sich ja vorstellen, wenn in dem Szenario, wir haben ja in der letzten Folge auch über Wireless geredet, ne, da ist es ja nochmal ein Stück weit kritischer, wenn da Pakete fehlen, aber auch im Netzwerkbereich können mal Pakete fehlen, hat man natürlich das Problem, dass relativ schnell einzelne Fehler, zum Beispiel die in diesem Vollbild basieren oder wo ich dann auf den Differenzbildern warte oder was auch immer, sich über viele Frames hinwegziehen können. Mhm. Ich habe natürlich hohe Performance-Anforderungen, hohe Speicheranforderungen an meinem Sender, an meinen Empfänger, weil ich mehrere Frames speichern muss. Und das ist dann aber auch ein Aspekt, wo ich auch relativ schnell zu einer höheren Latenz komme, ne? Weil ich schon irgendwo dann auch gesichert diese einzelnen Pakete vielleicht übertragen will. Ich sag mal, bei uns im klassischen Automotive-Bereich wird man jetzt sowas eher nicht finden, weil es geht eher kontra der Sicherheit. Ne? Da ist es einfach besser, wenn man sagt, ja, man nutzt eher die Interframe-Komprimierung, dass einfach jeder Frame für sich gepackt ist. Aber wenn man natürlich an Streaming denkt oder überall dort, wo man dann final vielleicht auch so ein Video ablegen will, da ist natürlich so eine Intraframe-Codierung Gold wert, ne? Weil beim Streaming kommt es jetzt nicht auf Latenz an, kommt es jetzt nicht auf Sicherheit an, sondern kommt es natürlich auf die Bandbreite an. Die kommt es natürlich bei uns auch an, ne? Im Automotive-Bereich. Aber ich sag mal, nichts vielleicht so stark wie in den anderen Bereichen. Und da gibt's immer Vor- und Nachteile, wo man sich halt eben schon irgendwo gewahr sein muss. Ne? Mhm. Wo bin ich gerade? Was will ich erreichen? Und welchen potenziellen Nachteil muss ich aber vielleicht auch in Kauf nehmen? Gerade wenn man nicht nur immer von dem Best Case ausgeht, sondern wenn man auch überlegt, was passiert denn, wenn da eine Störung dabei ist? Was passiert denn, wenn ich vielleicht auch die funktionale Sicherheit mit betrachten muss und so weiter?
Okay, das heißt jetzt, du hast ja jetzt viel über die Unterschiede zwischen Intra- und Interframe gesprochen und du hast jetzt auch schon am Anfang gesagt, dass es verschiedene Arten von Codierungsverfahren gibt. Es sind ja so die aktuell gängigsten Codierverfahren sind ja rund um H.264 und H.265 basiert. Kannst du da mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was da so die Unterschiede sind, beziehungsweise jetzt, wenn man da jetzt auf Intra- und Interframe schaut, wo liegt da H.264, H.265 und ja, wo sind die einfach unterschiedlich?
Genau, also wenn man nochmal so einen großen Rundumschlag macht, ne, gibt es natürlich auch bei der reinen Bild Komprimierung, also bei der Art und Weise große Unterschiede. Ne? Da ein Standard wie JPEG 2000 nutzt zum Beispiel ein Wavelet-basiertes Verfahren, um die Daten zu komprimieren. Da ist JPEG und H.264 eben noch ein bisschen anders unterwegs. Das Schöne, finde ich immer, an H.264, H.265 ist natürlich, dass die erstmal beides unterstützen. Ne? Das heißt, ich habe einen Codec, wo ich beides machen kann. Ne, da gibt es wirklich auch SoCs, wo ich in der Konfiguration wirklich das auch so einstellen kann, dass ich das eine oder und eben das andere haben will. Und an der Stelle, das habe ich ja schon vorhin gesagt, ist es natürlich wichtig, dass man weiß, was man tut. Ne? Nicht, dass man sich blenden lässt und dann stellt man Interframe Codierung ein, möchte aber eine hohe Kompressionsrate haben, ne? Oder ich mache es genau andersrum, ich freue mich über niedrige Datenraten und merke aber sofort irgendwo, wenn eine Störung ist, ja, dass das riesen Einflüsse hat. Und von dem her, das ist ganz schön an H.264, H.265, beziehungsweise so wie diese Videocodecs auch in modernen SoCs verbaut sind, wo man dann schon auch, ich meine, wir sprechen, glaube ich, sehr oft immer so Themen an wie Effizienz, wie Latenz und so weiter. Das sind ja gerade auch, wir hatten auch beim letzten Mal das Thema Wireless, ne? Auch da, man will irgendwie was tun, das Ding, was man kontrollieren will, muss schnell reagieren. Deswegen ist uns das letztendlich auch immer so wichtig, ne? Weil alles, was unter 100 Millisekunden läuft, damit kommt der Mensch noch klar. Alles andere wird halt relativ schnell grenzwertig. Und da ist es natürlich auch ideal, dass man so ein H.264-Codec auch wirklich an der Stelle Latenz optimieren kann. Das heißt, ich muss gar nicht warten, bis ein komplettes Bild, was quasi im Eingang von meinem Videocodec anliegt, komprimiert ist, und dann kann ich erst übertragen, schiebe es dann vielleicht im Speicher und kann dann entpacken, sondern ich kann das Ganze auch slice-basiert machen. Ne? Sprich, ich bekomme die ersten Zeilen von meinem Video rein, lege natürlich mit meiner Videokodierung los und kann aber gleichzeitig eben schon auch die Daten auf mein Ethernet, auf mein WLAN, auf welches Interface auch immer quasi losschicken. Und das ist natürlich das Schöne an dem Standard, dass der mir relativ viel Flexibilität gibt, aber auf der anderen Seite schon auch Know-how verlangt, ne? Dass man eigentlich genau das einstellt, was man braucht, was der Use Case, das Anwendungsszenario wirklich von einem verlangt. Und deswegen, ja, wenn man jetzt auch unsere Produkte anschaut, ne, zum Beispiel die SXVPU, da sind wir ja auch unterwegs mit H.264, H.265-Codec, entweder über Ethernet oder vielleicht demnächst auch über eine Wireless-Verbindung. Ne. Und auch da nutzt man natürlich solche Aspekte, ne, da sehr flexibel zu sein und abhängig von dem Use Case vom Kunden dieses Setting genau so zu wählen, dass es eben ein Optimum darstellt zwischen Bildqualität, zwischen Latenz, zwischen Effizienz und so weiter.
Aber das heißt ja eigentlich, dass dann H.264, H.265 der goldene Gral ist, der Codex. Gibt es denn überhaupt irgendwie eine Weiterentwicklung von sowas?
Ja, natürlich geht es da immer weiter, ne? So wie es irgendwann mal Richtung den Wavelet-basierten Transformationen ging, geht es natürlich auch da weiter, ne? Da wird dann einfach hochgezählt, ne? Da kommt dann bestimmt irgendwann mal ein H.266 und so weiter. Da geht's weiter, da versucht man natürlich auch immer Sachen zu verbessern. Gerade mit der Bewegungsschätzung, mit solchen Sachen hat man natürlich auch immer mehr im Hintergrund, dass man die Komplexität nicht absolut in die Höhe treibt, sondern auch immer irgendwas Praktikables beibehält. Da gibt's dann auch immer Initiativen, gerade natürlich auch aus dem Automotive-Bereich, wo man sich vielleicht solche Codecs auch nochmal vom Scratch weg anschaut. Immer auch Überlegungen, ob man vielleicht auch mit den Rohdaten schon was machen kann. Ne? Also da ist das Feld tatsächlich sehr breit an der Stelle.
Ja, spannend. Ist dann immer tatsächlich je nachdem, was gerade benötigt wird in der Industrie. Und da wird es in den nächsten Jahren dann bestimmt auch neue Sachen geben, wo wir hier im Podcast drüber sprechen können. Wenn ich jetzt allerdings auf die Uhr schaue, dann sehe ich wieder, dass wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen der Hinweis, die E-Mail podcast@solectrics.de, da kann man gerne Hinweise, Anmerkungen und Fragen uns stellen, die wir dann im Podcast auch gerne aufgreifen.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.